Kapitel 1. Die Schöpfung, die einfach zu sein scheint, es aber nicht ist und nur durch den Glauben erfasst werden kann, sie ist der erste Gegenstand des Glaubens, von dem in Hebräer 11 die Rede ist. Danach kommt die Gestaltung der Erde, in die Gott den verantwortlichen Menschen, den Mittelpunkt und Beherrscher der Erde, gesetzt hat und in der alle grundlegenden Beziehungen des Menschen zu Gott entfaltet werden sollen. Kapitel 2. Der verantwortliche Mensch in den Beziehungen, in die Gott ihn gesetzt hat, zur Welt, zu den Geschöpfen, zu seiner Frau, Eva, in der die Versammlung versinnbildlicht ist. Am Anfang steht die Ruhe Gottes, in die der Mensch nie eingetreten ist. Kapitel 3. Die Verantwortung des Menschen wird durch die Versuchung und sein völliges Versagen auf die Probe gestellt. Das Gericht über Satan und die Verheißung von und an den Samen des Weibes, aber der erste Mensch wird aus der Gegenwart Gottes vertrieben. Kapitel 4. Adam wird zum Haupt eines gefallenen Geschlechts, wobei Eva darauf hofft, die Verheißung durch das Fleisch zu erhalten, der Mensch fährt fort mit der Sünde, im Brudermord, und die Welt wird ohne Gott errichtet. Gott schenkt in seiner Vorsehung einen Samen anstelle des Mordes und des Erschlagenen. Kapitel 5. Die Genealogie des Geschlechts von Seth, der Herr wird angerufen, und mittendrin erscheint einer, der mit Gott wandelt und in den Himmel entrückt wird. Kapitel 6-9. Die völlige Verderbnis, die Schlechtigkeit des Menschen und die Flut, welche die Geschichte der ersten Welt beendet. Noah wird hindurch bewahrt, zusammen mit den Tieren. Er gründet die Beziehungen der neuen Welt durch Opfer, versagt aber selbst völlig als Regent. Er prophezeit die Geschichte der Welt durch seine drei Söhne, seine eigene Geschichte endet. Kap. 10, 11. Die Aufteilung der Welt in Nationen und Familien, in diesen drei Söhnen. Das Gericht Gottes über die, die sich unabhängig von ihm erheben, um sich einen Namen zu machen, Babel. Abram wird durch Sems Genealogie ins Spiel gebracht. Ein Auserwählter wird herausgerufen, und die Verheißungen werden ihm gegeben, um das Haupt von Gottes Geschlecht auf der Erde zu sein. Kapitel 12. Nachdem er schließlich dem Ruf Gottes gefolgt ist, befindet er sich an dem Ort der Verheißung, als Fremdling und Anbeter. Aber durch äußere Bedrängnis verlässt er diesen Ort und gerät in die Macht der Welt, verleugnet seine Frau und hat keine Anbetung. Kapitel 13. Seine völlige Abkehr von der Welt und die volle Enthüllung des verheißenen Segens für ihn. Kapitel 14. Sein Sieg über die Welt und die Offenbarung Melchisedeks als Priester und die Einführung des tausendjährigen Segens, nachdem er die Könige besiegt hat. Gott wird dargestellt als Besitzer von Himmel und Erde. Damit ist dieser Teil der Geschichte abgeschlossen. Kapitel 15. Die Verheißung des Samens, mit dem auf den Tod gegründeten Bund, und die Verheißung des Landes. Die Gerechtigkeit ist mit dem Glauben verbunden. Kapitel 16. Der Versuch, den verheißenen Samen durch die Anstrengungen des Fleisches zu erlangen. 153 Kap. 17. Der Same gemäß der Verheißung. Gott offenbart sich dem Abraham mit seinem dispensationalen Namen, und gibt ihm die Verheißung des Samens, auch mit dem Siegel der Beschneidung. Abraham soll der Vater vieler Nationen und Erbe der Welt sein. Kapitel 18, 19. Gott besucht Abraham und bestätigt die Verheißung als eine unverzügliche Sache. Abraham in der Höhe in Gemeinschaft mit Gott, und die Welt, die unten gerichtet wird, in Verbindung mit Lot in Sodom, woraus der Gerechte gerettet wird. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. 2 Petrus 2,9. Wir hatten hier noch, den himmlischen Menschen, und Noah, den irdischen Überrest. Jetzt hatten wir Abraham, den himmlischen, und Lot, den irdischen. Kapitel 20. Abraham, der im Glauben versagt, wird von denen, die sich äußerlich am Ort der Verheißung befanden, Abimelech und die Philister, befreit, und als Prophet tritt er für sie ein. Die Versammlung kann mit dieser Vermischung nicht weitermachen, dann, nachdem er seine Frau verleugnet hat, wird der Tadel auf Sarah, die Versammlung bzw. Israel als das Gefäß der Verheißung, gelegt. Die Welt weiß sehr wohl, was die Versammlung für Christus sein soll und wie sie zu tadeln ist. Kapitel 21. Der Sohn der Verheißung wird geboren, und das Gesetz wird ausgetrieben, Gal. 3, 4, minus Hagar und Ismael. Und weiter, Abimelech und die Philister, die am Ort der Verheißung waren, werden Abraham untertan, jetzt wo der Sohn geboren ist. Abraham nimmt den Ort der Verheißung bildlich in Besitz, pflanzt eine Tamariske und betet an. Davor wohnte er nur in einem Zelt. Kapitel 22. Abrahams Opferung Isaaks auf dem Berg Moria. Daraufhin wird die Verheißung bestätigt, nicht für Abraham, sondern für den Samen, wie zuvor in Kapitel 12 ausgeführt. Daraus ergibt sich ein weiterer Grundsatz: Er hatte hier die Verheißungen in Bezug auf dieses Leben aufgegeben, er erhält sie in der Auferstehung, aufgrund des vollständigen Opfers, das Gott dargebracht wurde. 154 Kapitel 23. So wie der Erbe gestorben ist, so stirbt das alte Gefäß der Verheißung, Sarah, und Israel wird beiseite gestellt. Kapitel 24. Abraham schickt Elisa herab, der den Heiligen Geist darstellt, um eine Frau für den auferstandenen Isaak zu holen. Dieser kann nicht in sein altes Land zurückkehren, da ihm alles als Sohn und Erbe gegeben ist. Die Braut wird aus dem alten Land geholt, ihr werden Geschenke gemacht, sie wird zu Isaak und an den Ort des Gefäßes der Verheißung gebracht, in Sarahs Zelt. Der Jude war das Gefäß der Verheißung gewesen, die Versammlung ist es nun. Damit endet die Geschichte Isaaks als des Auferstandenen. Kapitel 25. Wir haben nun die ersten großen Grundsätze des Glaubens und den Auferstandenen, Isaak, hinter uns gelassen und kommen hinunter auf die Erde und den Erben der irdischen Verheißungen, Jakob, den Juden, der selbst hinuntergeht und sich dort eine Frau nimmt. Jakob, der die Verheißungen wertschätzt, die Esau verachtete, der eigentlich den Anspruch auf sie hatte, kommt durch Gnade und Erwählung ohne eigenes Hinzutun hinein. Römisch 9. In der Tat kam es durch die Untreue Esaus, aber die Mittel, um es zu erlangen, waren böse, dennoch steht Gott zu dem Ergebnis. Wir finden den wichtigen Grundsatz, dass wir darauf achten müssen, die richtigen Mittel einzusetzen, um in den Besitz dessen zu gelangen, was Gott verheißen hat. Gott hätte Isaak auch dazu bringen können, seine Hände beim Segnen zu kreuzen oder ähnliches, um die Verheißungen an Jakob zu sichern. Kapitel 26. Die Erneuerung der Verheißungen an Isaak. Minus es wird ihm verboten, nach Ägypten hinabzuziehen, die Welt, er soll in seiner Stellung als Isaak nichts mit ihr zu tun haben. Folgt dem Beispiel seines Vaters, indem er seine Frau verleugnet, aber Abraham tat es an dem Ort der Verheißung, Isaak auf niedrigerem Boden, Verfall an dem Ort der Verheißung. Er hat Streit und Hass am Ort der Welt, aber sobald er die Brunnen aufgibt und in seine eigenen Grenzen kommt, Beersheba, dann wird er von denen anerkannt, die dort waren. 155 Kapitel 27 31 Esau und Jakob. Jakob erhält den Segen durch Betrug, so wie er auch das Erstgeburtsrecht erhalten hatte. Er geht hinunter in das, was die Welt darstellt, um seine Frau zu bekommen. Nicht wie Isaak, der eine Frau nach oben geschickt bekam. Er sucht nach Segen und irdischen Verheißungen und gelobt Gott den Zehnten, wenn Gott für ihn sorgen wird. Das tut Gott dann auch. Das ist ein sehr niedriger Stand, aber es gibt immer noch Glauben. Er bedient sich der Doppelzüngigkeit gegenüber den Menschen, und er wird selbst betrogen. Er bekommt Lia anstelle von Rahlen. Dadurch hat er im Bilde die Nationen als auf Erden betrachtet. Dennoch werden die Juden gelebt, Rahlen. Er stellt den Herrn in seinen Wegen dar, nicht jedoch in seinem Verhalten, er liebt Rahlen. Die Nicht-Jüdin Lee wurde nie so geliebt wie die Juden auf Erden, aber Gott segnet Lee. Gott bringt Israel mit seinen Kindern zurück in sein Land, nachdem es 21 Jahre lang ein Sklave gewesen war. Die Belehrung, die wir erhalten, ist folgende: Der Herr sorgt für den Gläubigen, aber er wird betrogen, beunruhigt und versklavt und erntet in der Zucht die Früchte seiner eigenen Wege. Wir sehen einen erbärmlichen Zustand des Glaubens in ihm. Es gab Glauben, aber es war eine trostlose, irdische Geschichte. Jakob versuchte, sein Ziel auf fleischliche Weise zu erreichen, und er wird durchweg gezüchtigt. Kap. 32, 34. Esau kommt, und wieder finden wir Lügen. Gott schickt eine Schar von Engeln, und er sieht seine Hand, aber nichts erweckt seinen Glauben, und wir sehen die völlige Schwäche der fleischlichen Wege und den Geist, in dem er wandelt, niedrig und irdisch. Der Herr lässt nicht zu, dass Esau ihn antastet, sondern er ergreift ihn selbst und ringt mit ihm am Jabbok, nachdem Jakob alle anderen hinübergeschickt hat. Gott gibt sich nicht zu erkennen, lehrt ihn eine Lebenslektion und gibt ihm den Glauben, zu überwinden. Wer schlecht wandelt, macht viel mehr Erfahrungen als jemand, der gut wandelt. Der Mensch, der mit Gott wandelt, hat sehr wenig Erfahrung, aber alles, was er hat, ist mit Gott. Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg, das ist alles über ihn. Abraham hat kein Ringen, sondern ist oben in der Höhe und legt in Ruhe Fürsprache mit Gott für andere ein, in Gemeinschaft. Jakob ist unten, legt Fürsprache für sich selbst ein, und Gott ringt mit ihm, nicht er mit Gott, der ihm Kraft für den Kampf gibt, sich aber nicht offenbaren will. Jakob hatte ihn gefragt, aber er wollte ihm seinen Namen nicht sagen. Dann begeht er einen weiteren Fehler. Er kauft Land, nicht ein Grab, wie Abraham, lässt sich dort nieder, baut einen Altar und nennt ihn Elohe Israel. Das war Gott auch, aber es gab hier keine Offenbarung dafür. Er macht dort einen Heiratsantrag mit seiner Familie. 156 Kapitel 35. Nun sagt Gott, geh hinauf nach Bethel, dort würde er ihm erscheinen. In dem Moment, in dem er zu Gott gehen soll, denkt er an die Götzen, die er vorher gut kannte. Bevor wir in Gottes Gegenwart kommen, müssen die Götzen abgelegt werden. Das erste, was Gott jetzt tut, wenn die Götzen begraben sind, ist, seinen Namen zu nennen, was er in Penuel nicht getan hat. Der Austausch ist kurz, keine Fürbitte für andere, nicht derselbe strahlende Segen wie bei Abraham, sondern Austausch, reden mit ihm. Gott geht an diesem Ort von ihm weg. Das bringt uns zurück zu Rahel, der Geschichte Israels. Sie stirbt. Sie hatte Josef empfangen, jetzt hat sie Benjamin. Sie nennt ihn Benoni, den Sohn meines Kummers, Jakob nennt ihn Benjamin, den Sohn meiner rechten Hand. Das weist auf Christus zur rechten Gottes hin, der auch der Sohn des Leids war. Kapitel 36. Die Welt, die an der Macht ist, bevor das Volk Gottes kommt, Esau, mit Königen und Herzögen. Damit endet die Geschichte Jakobs. Kap. 37-48. Nun beginnt die Geschichte Josefs mit seinen Träumen und so weiter. Er wird verachtet, aber er hat die Weisheit Gottes und bald darauf auch die Macht Gottes. Von seinen Brüdern verstoßen und an die Heiden verkauft, erweist er sich durch und durch als der Fromme in Geduld und Niedrigkeit. Dann begibt er sich zur rechten Hand der Macht und nimmt seine reuigen Brüder in dieser Stellung zurück und bringt sie in das beste Land, Goschen. Mitten in dieser Geschichte geht Juda in seiner Bossheit weiter, Kapitel 38. Und doch ist es die Gnade des Herrn. Jakob konnte den Pharao segnen, der Geringere ist vom Besseren gesegnet. Er blickt immer noch auf das Land und bittet darum, dort begraben zu werden. Josef bekommt das Erstgeburtsrecht. Jakob kreuzt seine Hände und bringt die Dinge an ihren Platz. Josef tritt damit an die Stelle des Erstgeborenen, in der Chronik wird es so ausgedrückt. Das Erstgeburtsrecht gehörte ihm, und er bekam den doppelten Anteil. Kapitel 49. Dann folgt die Segnung der Stämme Israels in einem allgemeinen, prophetischen Überblick über ihre Geschichte. Ruben, Israels Erstgeborener, versagt, Simeon und Levi, Verderbnis und Gewalt, Versagen derer, die versuchen, ihre Rechte durch die Kraft der Natur aufrechtzuerhalten, Juda, Stärke und Ehre, aber alles geht weiter, bis das Versagen vollständig ist, dann ist alles Gericht, bis man zu dann kommt, indem man die Macht des Bösen, den Abfall, die Schlange findet. Die Juden haben die Überlieferung, dass der Antichrist aus diesem Stamm kommen wird, wenn Israel sich mit der Welt verbindet, bekommt man die Schlange. Dann wendet es sich dem Herrn zu, um gerettet zu werden, und alles wird anders. Ich habe auf deine Rettung gewartet, Jehova. Der Glaube wartet, bis Gott eingreift. Gad wird überwältigt, aber er überwindet am Ende. In Asser fließen Segnungen, in Naphtali gute Worte, in Josef wird ein verworfener Christus erhöht. Benjamin ist der Sohn von Gottes rechte Hand, ihm sieht über alle seine Feinde. Kapitel 50. Bei aller Macht und Herrlichkeit, die Josef besaß, war sein Herz in Israel, und er befiehlt, seine Gebeine nach Kanaan zu bringen. Er hat den Glauben an Israels Hoffnung und Anteil. Der Herr wurde vollständig erhört und befreit in der Anfechtung, in Gethsemane, bevor er den Garten verließ, und am Kreuz, bevor er den Geist aufgab. Und diese zwei Prüfungen scheinen mir ganz verschieden zu sein. Der Fürst dieser Welt kam und hatte nichts in Jesus. Der Teufel wollte den Tod dazu gebrauchen, um das Vertrauen Jesu in seinen Vater zu zerstören. Durch diese Prüfung musste Jesus gehen. Dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis, sagte der Herr. Satan hatte versucht, ihn zu treffen und ihn als den lebendigen Messias, den Sohn Gottes, zu verführen, aber der Herr hatte ihn abgewiesen und ihn mit dem Wort besiegt, als der gehorsame Mensch. Satan hatte dann versucht, ihn durch eine verlockende Versuchung vom Weg abzubringen. Der starke Mann wurde gebunden, und als lebendiger Mensch raubte er seine Güter, trieb die Dämonen aus, heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, als lebendiger Mensch, denn Gott war mit ihm. Aber der Mensch war nicht fähig, auf diese Weise gesegnet oder befreit zu werden, denn er war ein Sünder und stand moralisch unter der Macht Satans. So musste der Herr dem Tod, der noch im Weg stand, als einzigem Mittel zum Segen begegnen. Er musste ein sterbender Erlöser sein und nicht ein lebender Segensspender, denn anders konnte der Mensch den Segen nicht erlangen. Der Tod musste kommen, und so kam auch der, der die Macht des Todes hatte, in einer neuen Form. Er sollte seine ganze Macht ausüben, um den Herrn daran zu hindern, diese furchtbare Notwendigkeit zu erfüllen, in der er als Satan die ganze Macht ausüben würde, die er gegen den Menschen hatte, und das sehen wir in Gethsemane. Christus erwartete den Tod, der Zorn Gottes war noch nicht über ihn gekommen, obwohl er ihn erwartete, aber er war betrübt bis zum Tode, wie Wasser war seine Seele hingeschüttet, Psalm 22,15, und die volle Macht des Todes lag auf ihr, bis hin zu Satans Reich, jede menschliche Hilfe versagte auf jede Weise, und Verrat und Bosheit bedrängten ihn. Aber vor allem war es die Macht Satans, die auf ihn zukam. Aber er lässt sich weder von den Menschen noch von Satan einschüchtern und klagt auch nicht wie Hiob. Er betet, er gibt sich dem Gebet hin. Der Versuch Satans, Gott vor seiner Seele zu verbergen, sich dazwischen zu drängen, wie er es manchmal bei Gläubigen tut, war nutzlos. Die Not treibt Jesus zu Gott, was das wahre Kennzeichen der Verbindung der Seele mit ihm ist. In seiner Qual betete er noch inniger. Und das Ergebnis war, dass der Kelch, durch Gnade, mächtige Gnade, nicht vorübergehen konnte, dass er ihn ganz und allein aus der Hand seines Vaters empfängt. Der Gegenstand seiner Furcht, dieses furchtbare Gericht, in dem Satan seine Macht hatte, wird zu seinem herrlichen Gehorsam, und er präsentiert sich in der Ruhe seines ganzen Lebens und mit einem solchen Beweis göttlicher Macht, die ihn begleitet, dass die Soldaten rückwärts gehen und zu Boden fallen. Er liefert sich selbst nach dem Willen des Vaters aus. Satan ist dabei völlig wirkungslos. Das war höchst glorreich. Gethsemane, dieser Ort des Schmerzes, aber auch der Quelle der Freude und der Erlösung für uns, die in der Tiefe der Seele Christi lag, war vorüber. Aber eine andere Szene sollte kommen, zweifellos schrecklicher, aber ganz anders, der Zorn Gottes. Er hat einen anderen Charakter. Es ist kein Konflikt mit der Macht des Bösen. Es ist Heiligkeit, Gerechtigkeit, furchtbar, unendlich furchtbar, aber nicht die Schrecken und die Macht des Satans. Er, der allein es konnte, fühlte, was Gott gegen die Sünde war, aber nichts, nein. Nichts, stand zwischen ihm und Gott. Nichts schirmte seine Seele vor dem Gericht Gottes ab, vor dem er zur Sünde gemacht wurde. Es war der unmittelbare Zorn Gottes, ein furchtbarer Gedanke. Minus gegen die Sünde. Es ging nichts darum, das Antlitz seines Vaters zu finden oder seinen Blick auf ihn zu richten durch all das, was Satan der Finsternis befehlen konnte. Nein, sondern Jesus war ganz allein vor Gott selbst. Vollkommen, ja, die Vollkommenheit selbst schreibt der Herr Gott zu, ungetrübtes Lob. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Psalm 22,4, obwohl er sagen könnte, warum hast du mich verlassen? Unendlich wohlgefällig für Gott, seinen Vater, vollbrachte er die volle und vollkommene Sühne für unsere Sünden.